Ja, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so oft unterwegs, wir sehen uns kaum noch. Manchmal bin ich in der Gefahr, dass ich denke, ich müsste mich ja rechtfertigen, aber wir sind einfach echt so viel unterwegs. Ich predige nicht mehr so viel in anderen Gemeinden, weil ich seit dem 1. Januar freigestellt bin von meiner Arbeit bei OMF. Ich hatte trotzdem noch mal einen Predigtdienst angenommen, dann hatte unsere sendende Gemeinde Jubiläum und so kommt eins zum anderen, da bin ich irgendwie wochenlang nicht hier. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich hier sein kann und ich freue mich auch sehr, dass ich euch heute sogar noch was mitgeben darf. Das ist echt ein riesiges Privileg. Und wie soll das anders sein? Werde ich über das Thema Weltmission predigen. Wollen miteinander drüber nachdenken. Und Mission ist uns als Gemeinde ja überhaupt nicht fremd. Das begleitet uns schon so lange und so intensiv. Wenn ich dran denke, wie lange die Gemeinde Hannelore unterstützt hat in Afghanistan. Das war wirklich eine lange Zeit und sehr intensiv. Da kam Hannelore zurück und hat sich überlegt, jetzt haben wir diese Lücke, was machen wir jetzt? Dann haben wir gesagt, wir ersetzen Hannelore durch drei Leute. Das waren dann die Winters von Gain, die unterstützt wurden. Das war das Ehepaar Jansen. Und wer war es denn noch? Und die Schönfels, natürlich. Und die Schönfels. Dann ging das dem Ende entgegen. Dann gingen Wagners nach Kenia. Dann ging das dem Ende entgegen. Dann ging Schmitz nach Kambodscha. Also irgendwie zieht sich Weltmission durch. Und das Schöne ist, dass es immer Menschen sind aus unserer Mitte. Also Leute, die wir kennen, nicht irgendwelche Unbekannten. Und das ist echt, echt toll. Und jetzt gehen wir als Königs in die Mission. Und deswegen wird es auch nochmal irgendwie neu bewegt von einigen von euch. Deswegen ist es gut, sich immer auch wieder mal Gedanken zu machen. Was ist das denn? Was machen wir da? Warum machen wir das? Das ist einfach eine wichtige Sache. Und wenn das jetzt gehen würde, würde ich gerne weiterklicken. Genau, Weltmission, das Thema Weltmission hat auch immer ein paar Gefahren. Und die möchte ich am Anfang einfach ganz kurz nennen. Die erste Gefahr ist, dass man Menschen, die sich auf das Abenteuer im Ausland einlassen, auf einen Sockel hebt. Dass man denkt, wow, das sind ja wirklich super Menschen, super begabte, geistliche Leute. Und es ist natürlich so, dass so ein großer Schritt Mut erfordert. Das ist ganz logisch. Aber letztlich geht es ja für jeden von uns darum, dass wir Gottes Weg gehen. Dass wir Gott fragen, Herr, was soll ich mit meinem Leben tun? Wo willst du mich einsetzen? Wo ist mein Platz? Und für manche Leute ist der Platz eben im Ausland und für manche ist dieser Platz im Inland, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Verwandtschaft, in ihrem Dorf. Und es braucht alles Mut. Es braucht auch Mut, hier bei uns als Christ zu leben. Deswegen würde ich das gar nicht mal so überhöhen oder dürfen wir das, dürft ihr das nicht überhöhen, dass ihr denkt, Missionare sind super Menschen. Und das Tolle ist ja, dass ihr diese Missionare kennt, die auch ausgesandt werdet und eigentlich auch wisst, dass wir gar nicht so toll sind, wie es manchmal klingt, wenn man so die Briefe liest. Das nächste ist, dass man manchmal auch Weltmission und lokale Gemeinde vor Ort gegeneinander ausspielt. Ich habe es oft erlebt, wenn ich als OMF-Vertreter mit Gemeinden in Kontakt war, dass die gesagt haben, ja, wir sind ja hier schon vor Ort sozialdiakonisch, also sozialmissionarisch aktiv, deswegen brauchen wir Weltmission nicht. Und es gibt nicht viele Gemeinden, aber es gibt sie auch, die sagen, wir unterstützen 4, 5 Missionare, das ist unser Auftrag, deswegen machen wir vor Ort vielleicht ein bisschen weniger. Und das ist eigentlich auch Quatsch, weil ich finde, es muss sich ergänzen. Die Arbeit vor Ort und die Arbeit in der Welt muss miteinander verzahnt sein und verknüpft sein. Wir sind vor Ort aktiv, aber gleichzeitig sind wir als Gemeinde dazu da, uns gegenseitig zu unterstützen und zu stärken, Zeugnis zu sein an unserem Ort. Und wir sind dazu da, auch Missionen in der Welt zu unterstützen, Missionare zu ermutigen. Und das tun wir ja mit den Schmitz auch ganz aktiv. Also da geht es wirklich ineinander. Das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Und damit bin ich schon beim nächsten Punkt, dass manche Leute auch denken, Mission ist wirklich nur für Leute, die ins Ausland gehen. Und das ist natürlich auch nicht so. Es gibt viele Möglichkeiten, an der Weltmission mitzuwirken. Nicht nur vor Ort mitzuwirken, sondern an der Weltmission mitzuwirken. Und dazu habe ich euch diesen Flyer auf dem Platz gelegt, wo einfach diese 6 Ways nochmal aufgezählt sind. Die haben wir als OMF entwickelt, die könnt ihr mit nach Hause nehmen und dann nochmal studieren. Es sind einfach 6 verschiedene Möglichkeiten, wie man sich von zu Hause aus an Weltmission beteiligen kann. Das erste ist einfach nur, dass man sich informiert, dass man über den Tellerrand hinausschaut, dass man guckt, was Gott in der Welt tut, beobachtet und sich dran freut. Das ist eine Sache. Das ist schon Unterstützung von Weltmissionen. Genau, das nächste ist natürlich das Gebet, dass wir für Missionare beten, die wir kennen und die Anliegen auch vor Gott bringen und auch die Menschen, mit denen sie zu tun haben, nicht nur die Missionare selber, sondern die, die sie erreichen wollen, dass Gott ihnen das Herz öffnet. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Weltmission. Das nächste ist, dass man selber geht, selbstverständlich. Und das ist für mich immer noch so die Königsdisziplin, wen Gott dazu beruft zu gehen, hat einfach das größte Glück auf Erden erwischt. Und man kann das ja nicht nur lebenslang machen, sondern man kann das auch Kurzzeit machen. Man kann auch mal ein Praktikum machen. Man kann innerhalb vom Studium mal schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt, mal eine Zeit im Ausland zu verbringen. Es muss nicht lebenslang sein. Es muss auch nicht nur als junger Mensch sein, sondern es gibt immer mehr Leute, die auch dann kommen, wenn sie in den Ruhestand gegangen sind und überlegen, gibt es da noch irgendwo einen Platz für mich? Und es gibt mehr Plätze, als man sich denken kann. Also dieses Gehen ist wirklich nicht so klein gedacht, sondern es ist groß gedacht. Es gibt viele Möglichkeiten für viele Altersgruppen in vielen verschiedenen Arten. Das nächste ist natürlich, dass man Mission auch unterstützt durch Senden. Das machen wir mit Familie Schmidt auch. Wir beten für sie, wir spenden für sie, wir schicken immer wieder mal ein Päckchen. Das Missionsteam ist da aktiv und es ist ganz wichtig, dass auch sie wissen, das sind Leute, die stehen hinter ihnen. Und dann gibt es eine Möglichkeit, da kommt uns Mission ganz nah, nämlich, dass wir Menschen willkommen heißen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur, dass wir da eine Beziehung aufbauen, sie mit reinnehmen in unser Leben, sie mit reinnehmen in unseren Glauben, einladen in die Gemeinde und sie dadurch Jesus kennenlernen. Auch das ist Weltmission. Und die letzte Art ist, dass wir andere gewinnen. Also auch wenn wir merken, hey, vielleicht ist das eine oder andere nichts für mich, aber da gibt es eine andere Person, da wäre das doch mal eine Möglichkeit zu beten oder mal einen Einsatz zu machen oder mal auf Menschen aus anderen Kulturen zuzugehen, die mal anzusprechen und zu ermutigen, einfach mal diesen Schritt zu gehen. Auch das ist Weltmission, andere anzustecken und ihnen den Blick zu öffnen, wie sie sich für Mission einsetzen können. Also ihr seht, Mission ist was, da kann sich wirklich jeder irgendwo mit einklinken. Aber jetzt wollen wir wieder einen Schritt zurückgehen und nochmal darüber nachdenken, über die Einstiegsfrage, warum gibt es denn überhaupt Mission, beziehungsweise was wollen wir denn erreichen durch Mission? Was ist das Ziel? Was ist das Lebensziel? Was sagt die Bibel dazu, was die Bestimmung ist von uns Menschen oder von uns Christen? Als Christ sagst du vielleicht, ja, die Bestimmung des Menschen ist, dass er oder sie gerettet wird, als Kind Gottes lebt. Oder dass man Gott gehorcht, dass man in der Heiligung wächst, dass man Jesus ähnlicher wird. Das ist das Ziel von uns, Jesus ähnlicher werden. Und das ist alles richtig, das ist alles gut, aber biblisch gesehen liegt die Bestimmung von uns Menschen noch eine Ebene tiefer. Biblisch gesehen liegt unsere Bestimmung in der Anbetung Gottes, im Lobpreis Gottes. Und Lobpreis heißt ja nicht, dass wir den ganzen Tag Lieder singen, wie wir es gerade getan haben, sondern Lobpreis ist mehr als singen. Lobpreis ist, dass wir Gott unser Leben hingeben, aus einem dankbaren Herzen heraus und ihn preisen einfach mit dem, was wir sind und mit dem, was wir tun. Dankbar leben, das ist Anbetung. Im Westminster-Katechismus, das ist einer der vielen Katechismen, die es gibt, wo der Glaube, der christliche Glaube erklärt wird, der beginnt mit einer wichtigen Frage, nämlich die Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und da gibt er die Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich immer an ihm zu erfreuen. Und das ist doch mal eine tolle Antwort, oder? Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen. Das habt ihr vielleicht noch im Hinterkopf, aber der nächste Satz, sich für immer an ihm zu erfreuen. Das gefällt mir echt gut. Hey, was hat Gott alles Tolles getan für uns? Wie hat er uns gesegnet? Wie hat er uns so lieb? Wie hat er mich so lieb? Hey, wir können doch nicht anders, als uns an ihm zu freuen. Und daraus erwächst dann die Verherrlichung. Die Verherrlichung nicht als Befehl, sondern als Dankbarkeit, die aus uns herausfließt. Und das gefällt mir wirklich gut. Und wenn das Ziel von mir ist und von dir ist, und wenn das so ein wunderbares Ziel ist, dann ist es doch eigentlich, oder es könnte es doch eigentlich auch das Ziel von jedem Menschen sein, egal wo er lebt, egal welcher Kultur er angehört, egal welchen religiösen Hintergrund er hat, dass sie den lebendigen Gott kennenlernen, sich an ihm erfreuen und ihn anbeten. Und da kommt wirklich Weltmission ins Spiel. Dass jeder das erfährt, dass jeder diese Beziehung zu diesem Gott bekommt und ihm zur Ehre leben möchte. Weltmission oder Anbetung als Ziel unseres Lebens. Jetzt wollen wir uns einen Abschnitt in der Bibel anschauen, in dem das so wunderbar zusammengefasst ist. Wie in einem Brennglas ist das darin beschrieben. Das erste Kapitel vom Epheserbrief. Und da beginnt Paulus praktisch wie mit so einem großen Jubelschrei. Er sagt, gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in Jesus Christus. Und dann entfaltet Paulus in drei Schritten, was Gott alles getan hat, und er nennt für jeden dieser Taten Gottes, nennt er das Ziel. Als erstes sagt er, Gott hat uns erwählt. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott mich und dich gesehen. Gott wollte, dass wir seine Kinder sind. Und warum das alles? Vers 6 steht die Antwort, das ist zum Lob seiner herrlichen Gnade. Deswegen sind wir erwählt, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Anbetung. Und dann das Nächste, was er getan hat. Er hat uns erlöst. Paulus schreibt dann, in Jesus haben wir die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Er schenkt uns ein Erbe, das nie vergeht. Und dann auch hier wieder die Frage nach dem Warum. Warum das alles? Paulus sagt, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, ihn anbeten. Das ist das Ziel der Rettung. Und dann macht er weiter und sagt, Gott hat uns versiegelt. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, quasi als Angeld, als Vorschuss für alles das, was noch kommt im Himmel eines Tages. Und dann fragt Paulus wieder, warum ist das so? Warum sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt? Und er sagt in Vers 14, das ist zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Ziel von Gottes Gegenwart in unserem Leben ist die Anbetung. Und es ist doch cool. Gott handelt an uns. Dreimal handelt er uns und dreimal sagt Paulus, das Ziel ist immer das Gleiche. Das Ziel ist, dass wir staunend vor Gott stehen und dass wir ihn anbeten, dass wir ihn verherrlichen. Und das bedeutet für uns, dass wenn wir von Mission reden, dass wir Leuten nicht nur sagen, hey, glaubt an Jesus, dann kriegt ihr ein Ticket in den Himmel, sondern glaubt an Jesus und dann bekommt ihr ein Leben mit Tiefgang, ein Leben mit Liebe, ein Leben mit Sicherheit, ein Leben mit der Gegenwart Gottes in euch. Und das bringt euch dazu, Gott zu genießen und ihn anzubeten. Und wenn wir dann im Neuen Testament ein paar Verse oder ein paar Seiten weiter wechseln in den Philipperbrief, dann sehen wir genau das gleiche Bild nochmal, nur aus einer anderen Perspektive. Da zeichnet Paulus das Bild von dem Weg, den Jesus gegangen ist für uns. Und ihr kennt das, das ist diese große Abwärtsbewegung von Jesus, wo Paulus sagt, Jesus, der Sohn Gottes, er verlässt den Himmel, er verlässt den Thron Gottes, er kommt auf die Erde Er wird Mensch, er wird zum Knecht, er stirbt einen grausamen Tod am Kreuz. Und dann kommen die Wende, nämlich, dass Gott ihn erhöht und dass Gott ihm den Namen gibt, der über alle Namen ist. Und dann nennt Paulus das Ziel dieses Weges von Jesus in die Tiefe und dann die Erhöhung wieder ganz nach oben. Warum musste das so sein? Warum musste Jesus diesen Weg gehen? Vers 10 und Vers 11 beschreibt er es so: Das ist deswegen passiert, damit in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das Ziel, warum Jesus starb und auferstand, ist, dass Menschen vor ihm auf die Knie gehen und dass sie Gott anbeten für die Liebe, die er uns zeigt in Jesus Christus. Und deswegen nochmal, wenn wir Mission tun, dann tun wir es nicht nur, damit Menschen irgendwie verändert werden oder dass es Menschen irgendwie besser geht, so gut und so wichtig das auch ist, sondern wir tun das, damit Menschen da landen, wo sie hingehören, nämlich auf den Knien vor dem Herrn der Herrlichkeit mit einem dankbaren Herzen der Anbetung. Und wenn das passiert, dann erfüllt sich das, was wir in dem Katechismus gelesen haben. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wunderbar, oder? Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, naja, das waren jetzt alles zwei Paulus-Texte, das hat irgendwie so Paulus sich ausgedacht, das war seine Theologie, sein Ding. Ich will noch mal kurz zurückgehen und euch zeigen, dass das wirklich Gottes Wunsch ist von Anfang an. Und wie Dominik am Anfang gesagt hat, man könnte jetzt die halbe Bibel lesen und das wollen wir jetzt nicht miteinander machen, sondern wir wollen nur einfach ganz kurz mal in die Psalmen reinschauen, wie sich dieser Wunsch von Gottes, wie dieser Wunsch Gottes wie so ein roter Faden selbst durch die Psalmen zieht. Und darin hören wir eben dieses Echo von Gottes Sehnsucht nach uns Menschen. Das erste, Psalm 113. Da spannt sich der Bogen über Raum und Zeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobe der Name des Herrn. Die Psalmen sagen, es soll keinen Ort geben auf dieser Welt, an dem Gott nicht angebetet wird. Und es soll keine Zeit geben, in der Gott nicht angebetet wird. Vom Anfang, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Psalm 117 ist der kürzeste Psalm der Bibel und der kommt sofort zum Punkt. Keine große Einleitung, zack. Lobe den Herrn alle Heiden, preiset ihn alle Völker. Das ist die Botschaft, der Aufruf zur Anbetung für jede Nation. Jedes Volk, jede Ethnie ist gemeint. Lobe den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker. Und in Psalm 67 sehen wir das Prinzip von Mission. Gott segnet uns als Gemeinde nicht, damit wir es uns gemütlich machen, dass wir uns zurücklehnen können und sagen, oh, es ist alles okay, die Finanzen stimmen, unsere Räumlichkeiten sind toll, sondern Gott segnet uns, damit durch uns die Rettung zu allen Völkern kommt. Segne uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne. Segne uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne. Und was folgt daraus? Es folgt daraus, dass die Völker ihm danken. Nicht nur ein paar Menschen hier und dort, sondern große Gruppen von Menschen danken ihm. Danken sollen dir die Völker alle. Und diese drei Auszüge, die zeigen schon wie kleine Fenster, was Gott will. Und dass Gott schon von vor Jahrtausenden an die Menschen gedacht hat, in Afghanistan, in Kenia, in Kambodscha, in Deutschland, dass wir ihm nicht egal sind, sondern dass er will, dass seine Gnade überall erkannt wird und dass er überall angebetet wird. Und daran beteiligen wir uns durch Feldmission. Und in dem Psalmen ist es nur angedeutet, da ist der Wunsch formuliert. Das ist das, was Gott will. Und dann, wenn wir jetzt nochmal weitergehen in die Offenbarung, dann sehen wir die fertige Realität. Und deswegen gucken wir noch ganz kurz, klinken wir uns ein, stellen wir uns mit vor Gottes Thron und werfen einen Blick in die Zukunft, wenn die Zeit der Mission noch eines Tages vorbei sein wird. Offenbarung 7. Da sieht Johannes, der Seher, der Prophet, eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, aus allen Völkern und Sprachen. Eine große Schar, niemand kann sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Wir sehen hier eine große Schar aus Menschen, aus Engeln, aus verschiedenen himmlischen Wesen, die vereint stehen vor Gottes Thron. Was tun sie da? Sie bezeugen miteinander, wie gut Gott ist und wie gut sein Plan ist und wie wunderbar herrlich er ist. Und dann stimmen sie in den Jubel der Anbetung ein. Und für uns als Mission und überhaupt für uns ist es natürlich cool zu sehen, hey, das ist nicht nur eine kleine Zahl, das sind nicht nur ein paar Vogelsberge, die da zusammenkommen oder ein paar Deutsche, sondern sie kommen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen und sie bringen einfach dieses Glück zum Ausdruck, dass sie Jesus kennengelernt haben, das Glück, dass jemand mal zu ihnen kam und ihnen das Evangelium gebracht hat und sie das angenommen hat und das ihr Leben verändert hat. Noch sind wir nicht in der Offenbarung, noch sind wir mittendrin im Gottesplan und wir sind noch dabei, diesen Auftrag auszuführen, den Jesus uns gegeben hat. Wo er den Jüngern gesagt hat, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Alle Kreatur. Franz von Assisi hat sogar die Tiere mit einbezogen. Alle Kreatur. Was das bedeutet ist, dass Mensch und Tier und Natur profitieren soll von dem, was Gott für sie tut. Ich habe jetzt noch nicht den Hühnern gepredigt, ich konzentriere mich auf Menschen, aber auf jeden Fall werden die Tiere auch davon profitieren, wenn Menschen sich verändern. Und das andere, was Jesus nach seiner Auferstehung sagt, er sagt, hey, erklär den Jüngern, das waren nach der Auferstehung da in ihr Dorf gelaufen sind. Wie hieß das Dorf nochmal? Nach Emmaus, genau. Hatte ihnen das erklärt. Hat gesagt, ja, ihr wisst ja noch, der Christus wird leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Und dann sagt er, und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem, ihr seid dafür Zeugen. Und deswegen gibt es Mission. Wir bringen Jesus zu den Menschen. Sie vertrauen sich ihm an und sie antworten mit Anbetung. Und es ist toll, daran teilzuhaben und es ist toll, aber auch dann zu sehen, was dann passiert. Und ich habe euch zwei Geschichten mitgebracht. Eine Geschichte aus Kambodscha und eine aus Deutschland. Es war eine junge Frau, die wir damals, als wir das erste Mal in Kambodscha waren, kennengelernt hatten. Das war Nieng. Und wenn man Nieng von Jesus erzählte, da hat sie uns immer nur ausgelacht. Sie gesagt, haha, ich bin mir völlig sicher, Jesus ist euer Gott und wir haben unseren Gott und das ist Buddha. Und Jesus war wirklich für sie so weit weg wie der Nordpol. Jesus war ganz klar der Gott für Weise, für die Ausländer, aber nicht für sie, eine junge kambodschanische Frau in ihrem Dorf. Und dann ist was passiert, was ihr Weltbild komplett erschüttert hat, nämlich eine bekannte Frau, eine angesehene Frau ihres Dorfes wurde Christin. Ungefähr so, wenn hier irgendwie ein Unidekan zum Glauben kommt und den öffentlich bekennt. Und das hat sie zum Nachdenken gebracht. Und plötzlich hat sie nachgefragt. Sie hat gesagt, wenn diese Frau an Jesus glaubt, vielleicht ist ja doch was dran. Und dann hat sie diese Frau ausgefragt. Nicht uns Missionare, sondern die, die gerade erst zum Glauben gekommen war. Und je mehr sie von Jesus hörte, umso mehr wuchs in ihr die Gewissheit, dass er tatsächlich der Herr ist. Nicht nur für die Ausländer, sondern auch für sie. Und dass auch er ihre Sünden vergeben kann und dass auch er ihr Leben zum Guten verändern kann. Und dann entschied sie sich eines Tages selber, Jesus nachzufolgen. Und kaum hatte sie Jesus eingeladen in ihr Leben, dann begann er schon, es komplett umzukrempeln. In ihrem Dorf war Nieng als die stolze Nieng bekannt. Hochmütig, immer die Nase ein bisschen höher als die anderen. Und deswegen machten einige Nachbarn auch einen Bogen um sie, weil sie einfach auch unangenehm war. Aber als Jesus begann, ihr Herz aufzuräumen, dann fing sie an, Menschen zu dienen. Und ihr Stolz war irgendwie wie weggeblasen. Und diese Frau, die eigentlich kaum lesen und schreiben konnte, beugte sich über die Bibel und versuchte trotzdem Wort für Wort zu entziffern und zu lesen, was Gott da für uns aufgeschrieben hat. Und was sie dann da gelesen hatte, das erzählte sie dann ihren Nachbarn wieder mit leuchtenden Augen, mit leuchtendem Gesicht und saß bei ihnen stundenlang im Haus und erzählte von Jesus. Und das war eine wunderbare Predigt der Dankbarkeit und der Anbetung. Jesus kann Menschen verändern und manchmal, wenn er es macht, dann macht er es gründlich und dann hat es Auswirkungen. Aber Mission passiert nicht nur im fernen Asien, sondern auch hier. Und ich denke da an Mien, die aus China zum Studium nach Deutschland kam und sie fand Anschluss an die chinesische Gemeinde im Ruhrgebiet. Und sie trug eine schwere Last mit sich, die man ihr von außen nicht ansah. Nämlich sie hatte ganz tiefe Verletzungen aus ihrer Kindheit, von ihrem Vater, von ihrer Mutter, aus der Verwandtschaft. Und diese ganzen Verletzungen, die hatten sie hart und misstrauisch gemacht. Und jetzt wurde sie in diese Gemeinde mitgenommen von einer Freundin und da begegnete sie was ganz Neues. Sie begegnete einer Liebe, die sich nicht in Worten äußerte, aber die man irgendwie spürte. Irgendeine Atmosphäre, die anders war. Und da fühlte sie sich wohl und dann hörte sie diese Predigten und vieles von dem, was da gepredigt wurde, das war komplett neu für sie. Die Gedanken, die Namen, die Orte. Aber trotzdem staunte sie über die Weisheit, die ihr daraus entgegenkam. Und je mehr sie hörte in diese Predigten, umso mehr wollte sie diesem Gott gehören. Eines Tages lud sie Jesus in ihr Leben ein und auch da begann wieder eine Verwandlung. Die Herzen, die Wunden in ihrem Herzen wurden geheilt. Sie begriff, dass sie bei Jesus nicht dieses verletzte Kind bleiben muss, sondern zu einer geliebten Tochter wird. Und diese Veränderung auch da war wieder so tiefgreifend, dass sie das nicht für sich behielt. Wer mit euch schon mal mit Chinesen zusammengearbeitet hat, weiß das vielleicht, dass sie die meiste Zeit ihres Tages am Telefon hängen und mit ihren Verwandten zu Hause telefonieren. Und so telefonierte sie natürlich wieder weiter mit ihren Geschwistern und mit ihren Eltern zu Hause und mit ihren Onkels und Tanten. Und sie redete ganz offen über diese Liebe, die sie erfahren hat und über ihren Glauben an Jesus. Und diese Freude war so echt, dass diese räumliche Distanz überhaupt keine Rolle spielte. Und dann kam die Mutter zum Glauben übers Telefon, durch das, was Mian hier erlebt hatte in Deutschland. Und das ist doch echt toll. Und der Beweis dafür, dass wenn jemand beginnt, Jesus kennenzulernen und sich an ihm zu erfreuen und ihn zu genießen, dass das Auswirkungen hat, manchmal bis ans Ende der Welt. Okay, zurück zu uns. Was ist das Ziel des Lebens? Was ist das Ziel deines Lebens? Was ist das Ziel dieser neuen Woche? Es ist die Anbetung. Schenke Jesus dein Herz, freu dich an ihm, lobe ihn und preise ihn für all die Wohltaten, die er an dir tut. Und dann natürlich bleibt das auch das Ziel von Mission, die Anbetung. Seine Herrlichkeit soll sich über den ganzen Globus ausbreiten. Und du darfst Teil davon sein, nimm die Six Ways mit nach Hause, blätter sie dir durch. Manches machst du mit Sicherheit schon. Vielleicht zeigt dir Gott was Neues, sei Teil davon, dass sich das Evangelium ausbreitet, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Da sei gelobet der Name des Herrn. Amen. Wir beten miteinander. Danke, Herr Jesus, dass du uns in deinem Wort daran erinnerst, dass wir nicht griesgrämig durchs Leben gehen sollen. Nicht traurig, nicht verletzt, nicht mit heruntergezogenen Mundwinkeln, sondern fröhlich, Herr, weil du ein guter Gott bist, weil du uns begegnest, du hast uns gerettet, du hast uns versiegelt, du hast uns berufen. Herr, wir wollen das ernst nehmen und wir wollen dir dafür danken, wollen fröhlich sein dafür, dass unsere Gegenwart und unsere Zukunft sicher ist bei dir. Und wir wollen Teil davon sein, dass sich diese Botschaft ausbreitet und sie auch Menschen erfahren, die heute, an diesem Sonntag, noch keine Chance haben, von dir zu hören, aber dass sie diese Chance bekommen und dir begegnen und dass auch ihr Leben verändert wird. Amen.